SWR 2 Forum.
Unser Thema: Dichtung als Atemwende, wie heute Paul Celan gelesen wird. Am Mikrofon ist Carsten Otte. In diesem Jahr gibt es gleich zwei Gedenktage, die dem Lyriker Paul Celan gewidmet sind, nämlich der 50. Todestag und der 100. Geburtstag. Es ist, als habe sich der Dichter diese Doppelung selbst ausgedacht, denn solche existenziellen Verschränkungen von Leben und Sterben prägen auch Celans Lyrik. Mit seinem Suizid am 20. April 1970 in Paris endete ein Schriftstellerleben, das von dem nationalsozialistischen Völkermord an den Juden geprägt war. 1920 im rumänischen Czernowitz als Paul Anschel geboren, erlangte Celan mit seinem Gedicht Todesfuge literarischen Weltruhm. Das lyrische Werk des Schriftstellers aber ist keineswegs auf dieses bildmächtige Frühwerk zu beschränken, das Celan schon bald nicht mehr öffentlich vortragen wollte. Viele Auszeichnungen hat der Dichter erhalten, darunter den renommierten Büchnerpreis. Obwohl er bei wachsender Bekanntheit durchaus prominente Fürsprecher im Feuilleton hatte, blieb er zeitlebens seltsam isoliert im Literaturbetrieb. Nach seinem Tod aber schien die Verehrung grenzenlos zu sein. Celans Gedichtbände wurden zum Maßstab nachfolgender Lyrik. Inzwischen erweitern neue Editionen seiner umfangreichen Briefwechsel und biografischen Schriften den Blick auf einen Autor und dessen Schwierigkeiten, im Kulturleben der Nachkriegszeit Fuß zu fassen. Celan hatte mit Antisemitismus und Vorbehalten gegenüber einer Lyrik zu kämpfen, die Verbindungslinien zu Rilke und Hölderlin aufweist und die sich zugleich durch einen sehr eigenen Stil auszeichnet, nämlich eine Sprache für kaum beschreibbare Ereignisse und Gefühle zu finden. Wie aber wird Paul Celan heute gelesen? Wie verändert sich die Lektüre der Celan-Gedichte durch die zahlreichen biografischen Veröffentlichungen? Warum sind seine berühmten Bände wie Mohn und Gedächtnis so zeitlos und auf erschreckende Weise aktuell? Darüber möchte ich diskutieren mit der Literaturkritikerin Beate Tröger, die sich schwerpunktmäßig mit neuer deutschsprachiger Lyrik beschäftigt und die zahlreiche Beiträge über das Werk Paul Celans verfasst hat. Mit Dr. Joachim Seng, Bibliotheksleiter am Frankfurter Goethe-Museum, der über Celan promoviert und immer wieder über den Dichter geschrieben hat. Außerdem ist in der Runde Dr. Helmut Böttiger zu Gast. Der Literaturwissenschaftler und Publizist hat viele Bücher über Celan veröffentlicht und pünktlich zu den Gedenktagen ist sein Band Celans Zerrissenheit, ein jüdischer Dichter und der deutsche Geist im Galliani Verlag erschienen. Herr Böttiger, die Zerrissenheit, die Sie in Ihrem Buchtitel erwähnen, berührt sehr viele Lebens- und Werkbereiche von Paul Celan. Und vielleicht beginnen wir mal mit einem Rückblick mit Celans Versuchen, in der Nachkriegszeit auch und vor allem in Deutschland als Lyriker wahrgenommen zu werden. Warum war ihm das so wichtig? Nachdem seine Eltern von den Nazis deportiert und ermordet wurden, hätte er ja auch sagen können, mit den Deutschen und mit Deutschland wolle er nie wieder etwas zu tun haben. Aber das Gegenteil war der Fall. Warum?
Ja, Deutsch war seine Muttersprache. Und diese Muttersprache, damit hat es eine besondere Bewandtnis. Es war natürlich die jüdische deutschsprachige Minderheit im Osten des Habsburger Reichs, dann als er geboren wurde, schon rumänisch. Und das Deutsch war aber vor allem auch die Sprache seiner Mutter in dem konkreten Sinn, dass das die Sprache der Dichtung war, der Wiener Moderne um die Jahrhundertwende. Rilke, Stefan George spielten eine große Rolle. Und die Mutter hat diese Wiener Kultur, die Burgtheaterkultur, sehr gepflegt, an ihren Sohn weitergegeben. Und sie stand in einem großen Gegensatz zu dem Vater, der ein sehr strenggläubiger Jude war. Und diese deutsche Hochkultur durch die Mutter vermittelt, das war für Celan sehr prägend. Und an dieser deutschen Sprache wollte er festhalten. Und er versuchte, die Erfahrung des Massenmords an den Juden, die Ermordung seiner Eltern, in dieser deutschen Sprachkultur zu fassen, was mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr erging. Er musste diese deutsche Hochkultur aufbrechen, angereichert von den Erfahrungen des überlebenden Juden. Und das ist dieser unvergleichliche Prozess, der in den 50er Jahren sich dann immer weiter radikalisiert hat.
Und wie dieser Prozess vonstatten geht, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Für seine literarische Karriere war dann Paul Celans Auftritt auf der Tagung der Gruppe 47 in Niendorf an der Ostsee im Mai 1952 von entscheidender Bedeutung. Joachim Seng, wie wurde denn Celans dort aufgenommen?
Ja, es gibt dazu ganz unterschiedliche Stimmen, aber man kann wohl sagen, und er sagt das auch selbst in seinen Briefen, dass er sehr schlecht aufgenommen worden ist, die Menschen oder die Dichter, die dort zusammenkamen. Man muss vielleicht sagen, es waren sowohl jüngere Dichter, also die so alt waren wie er, aber auch ältere Dichter, Heinrich Böll, Günter Eichwar, da Ilse Eichinger, die in diesem Jahr auch den Preis der Gruppe gewonnen hat, natürlich Richter, der Organisator dieser Gruppe 47, und er traf dort auf sehr viel Unverständnis bei der Lesung. Seine Todesfuge las er, und hinterher wurde gesagt, er habe ja gelesen wie Goebbels. Andere sagten, es sei ein Singsang wie in der Synagoge. Also man hat diese Art seines Sprechens bei diesen Dichtern, man muss ja auch sagen, ehemalige Wehrmachtssoldaten, die gerade nach Hause kamen, das war halt eine ganz andere Welt. Und man muss sich natürlich auch vor Augen führen, die Todesfuge liest man natürlich 1952 auch anders, als man sie heute lesen würde. Denn 1952 gab es keine Auseinandersetzung mit der Shoah, mit der Vernichtung der Juden. Celan war ein Außenseiter, der da vortrug. Er ist hingekommen, weil Ingeborg Bachmann und die Wiener, also Milo Dohr und Reinhard Federmann, sich für ihn eingesetzt hatten und Richter beschworen hatten, ihn einzuladen. Und man muss vielleicht auch fairerweise sagen, dass er, ich sprach ja davon, dass Ilse Eichinger den Preis bekommen hat, er immerhin an dritter Stelle war mit seinen Stimmen. Also er ist nicht durchgefallen. Man hat sehr wohl erkannt, dass da ein Dichter vor einem ist, der besonders hat. Und er hat auf dieser Tagung viele Freundschaften geknüpft mit Rolf Schröers, auch Heinrich Böll und andere, die Freundschaften, die dann eben auch einige Jahre hielten. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, er hat das geschafft, was sein Lebensziel war. Er hat es geschafft, dass seine Gedichte in einem Buch publiziert werden. Er hat also einen Verlag gefunden, denn ein Verleger der Deutschen Verlagsanstalt hat die Qualität seiner Lyrik erkannt und hat gesagt, wir möchten dieses Buch in unserer Reihe oder beziehungsweise in unserem Verlag publizieren.
Tatsächlich war es der Lektor Willi A. Koch, der von Celans Auftritt in Niendorf so begeistert war, dass er ihm schon bald einen Vertrag anbieten konnte. Und im Januar 1953, wenn ich mich richtig erinnere, konnte dann der Lyrikband Ämon und Gedächtnis endlich ausgeliefert werden, in dem dann auch die Todesfuge abgedruckt war. Beate Tröger, welche Stellung nimmt denn dieses Gedicht in dem Buch ein, und zwar inhaltlich wie ästhetisch?
Man muss vielleicht vorausschicken, dass die Todesfuge schon zuvor 1948 in dem Band Der Sand aus den Urnen in einem kleinen Wiener Verlag erschienen war. Und Der Sand aus den Urnen, ein großer Teil der Gedichte, dann in Mohn und Gedächtnis wieder eingeht. Der Sand aus den Urnen war voller Fehler. Celan ist aus Wien abgereist und konnte die Druckfassung nicht mehr freigeben, weswegen er den Band zurückgezogen hat. In Der Sand aus den Urnen steht die Todesfuge am Ende des Bandes, sozusagen als Höhepunkt. In Mohn und Gedächtnis steht sie in einer Abfolge von 4 Zyklen an zweiter Stelle, also sie ist der zweite Zyklus, und sie ist im Gegensatz zu den ersten, dritten und vierten Zyklus ein einzelnes Gedicht, was für sich steht. Und insofern kann man vielleicht sagen, dass es sich um eine Art, ich habe überlegt, ob Scharnier das richtige Wort ist in dem Band, zwischen doch eher privateren oder subjektiveren Gedichten, die historische Erfahrung weniger in den Mittelpunkt stellen, als es dann die Todesfuge tut.
Herr Seng, Sie haben ein Nachwort zu einer Neuauflage von Mohn und Gedächtnis geschrieben. Wie wurden denn von Seiten der Literaturkritik auf die Erstauflage reagiert? Wie waren die Rezensionen?
Also die Rezension von Mohn und Gedächtnis waren nicht schlecht gewesen. Es wurde seine, sage ich mal, Qualität der Dichtung schon erkannt. Allerdings ist es auch so, dass der Band natürlich auch für Irritationen sorgte. Das war, glaube ich, und das muss man auch sagen, ein neuer Ton oder ein anderer Ton. Aber die Rezension war nicht schlecht, und der Band hat sich auch für ein Lyrikband sehr gut verkauft. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Auflagen mittlerweile, aber es gab schon damals schnell die zweite Auflage, dritte Auflage. Und es war ein dichterischer Erfolg, das muss man, glaube ich, sagen.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass es so einen persönlichen Kontext immer gibt, der wie ein Grundton in Celans Lyrik mitschwingt. Das Corona, was der Todesfuge vorausgeht als Abschluss des ersten Zyklus des Bandes Mohn und Gedächtnis.
Ein Gedicht, das muss man vielleicht jetzt an dieser Stelle dann doch kurz einfügen, das nun wirklich gar nichts mit dem grassierenden Virus zu tun hat. Bitte sehr, Frau Tröger.
dass es sich bei Corona um ein Liebesgedicht handelt und es dann doch einen relativ heftigen, abrupten Bruch gibt zwischen diesem Liebesgedicht Corona und der Todesfuge. Also ich denke schon, dass auch wenn man jetzt sich vorzustellen versucht, wie es gewesen sein muss, dieses Gedicht in der Zeit seines Erscheinens zu lesen, doch den Leserinnen hat auffallen müssen, wie sehr sich die Todesfuge im Ton von dem vorausgegangenen Gedicht Corona unterscheidet, aber dann auch von dem Gedicht auf Reisen, was doch wieder ein eher intimeres und persönlicher gefärbtes Gedicht von Paul Celan ist.
Ich würde ganz gerne noch mal auf die Rezeption eingehen, denn es hat ja durchaus auch Angriffe kulturkonservativer Kritiker gegeben. Und wenn man die noch mal nachliest, dann bekommt man durchaus auch ein Gefühl für die geistig-gesellschaftliche Atmosphäre dieser Zeit, Herr Böttiger.
Das ist bei Celan das Interessante, dass er von einigen Kritikern erkannt wurde als einer, der diese große deutsche Lyriktradition fortsetzt in einem hohen Ton. Und sehr charakteristisch ist die Rezension des damals bedeutendsten Literaturkritikers Hans-Egon Holthusen, der über die Todesfuge geschrieben hat. Das ist ein großes Gedicht, das sich über die kruden Ebenen der Zeitgeschichte sofort hinwegsetzt und aufsteigt in den reinen Äther der Poesie. Also man hat von Anfang an versucht, Celan als einen großen, zeitlosen Dichter in einer hohen lyrischen Sprache zu rezipieren. Und man hat von vornherein ausgeklammert die biografische Dimension, dass er als überlebender Jude schreibt. Und das ist bei der Rezeption der Todesfuge sehr augenfällig, dass zwar die Schönheit des Gedichts immer wieder gepriesen wird, aber gleichzeitig großer Wert darauf gelegt wird, dass es mit Zeitgeschichte, mit Politik nichts zu tun hat. Und das zieht sich durch und das ist vor allem bei Kritikern, die kulturkonservativ waren, die in der Kontinuität des Nationalsozialismus stehen, wie Günter Blöcker oder Hans-Egon Holthusen, sehr eindeutig. Und da muss man auch aus heutiger Perspektive die Zeitbedingungen genau anschauen. Die Gruppe 47 war eine Gruppierung von Literaten, die Celan in der Mehrheit durchaus genützt hat. Er hat dort Freundschaften geschlossen. Und die wirklichen Verrisse, die wirklichen antisemitischen Angriffe kamen am stärksten von Günter Blöcker, der sehr konservativ war. Und das war eine Kritik, die Celan auch sehr zugesetzt hat. Und dieses Missverständnis, Celan in diesen hohen Ton zu rezipieren und das jüdische Schicksal auszuklammern, das ist eines der ganz großen Kontinuitäten in dem Umgang mit Celan.
Und Missverständnissen, wie hat denn Celan darauf reagiert?
Also er hat bei Günter Blöcker bei dieser Kritik des Gedichtbands Sprachgitter, das ist die Kritik, die ihm am meisten zugesetzt hat. Und da war es auch eindeutig, das ist einer, der sich in der Zeit des Nationalsozialismus schon kompromittiert hatte und der zu denen gehörte, die diese Kontinuität in der Adenauerzeit symbolisiert haben. Bei der Gruppe 47 war es sehr kompliziert. Celan wusste, das sind eigentlich Leute, die mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben wollen. Und das sind Leute, die eigentlich auf seiner Seite sind, aber gleichzeitig vertraten einige, und zwar die führenden Vertreter, Hans-Werner Richter, der Chef der Gruppe 47, die vertraten einen Literaturbegriff, der dem von Celan absolut entgegengesetzt war. Und das war ein Konflikt, dass er Unterstützung fand, manchmal bei kulturkonservativen Kreisen, bei Vertretern der Stefan-George-Schule, die in der Bundesrepublik immer noch eine sehr große Rolle spielte, vor allem an den Universitäten. Da stieß er auf großes Interesse, während eigentlich politische potenzielle Bündnispartner, die zeitkritischen, gesellschaftskritischen Autoren, die lehnte er ab, weil sie zu sehr an der Zeitungssprache angelehnt waren. Und das ist tatsächlich ein Konflikt, mit dem er Zeit seines Lebens zu tun hatte.
Ich glaube, was man wirklich immer vor Augen haben kann, wenn man Celan liest, ist, dass es ihm wirklich um, wie er in einer Umfrage sagt, um das schicksalhaft Einmalige der Sprache geht und um eine bestimmte Form von Wirklichkeitserfahrung, die tatsächlich immer mitgedacht werden muss. Also in Bezug auf die schwarze Milch der Frühe, zum Beispiel in der Todesfuge, gibt es eine Notiz in den Vorarbeiten zur Büchnerpreisrede, wo er sagt, Das ist eben keine Genitivmetapher, das ist keine Redefigur, das ist Wirklichkeit. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man selbst heute noch bei allem, was man an historischen Informationen inzwischen anders hat als die Leute in den 50er Jahren, weil eben eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen schrecklichen Erbe stattgefunden hat, dass man trotzdem immer Gefahr läuft, diese Bildhaftigkeit der Sprache ein Stück weit auch wie aus einem direkten Wirklichkeitsbezug herauslösen zu wollen. Und ich denke, das darf man sich wirklich immer wieder vor Augen führen, dass es ihm um diese Wirklichkeit der lyrischen Sprache geht und ging.
Das finde ich auch. Und wenn ich da noch kurz ergänzen darf, er hat sich geäußert dazu. Und zwar schreibt er, und das finde ich ganz interessant, an seinen Verlag, da schrieb er, wer die Todesfuge mit so eindeutig antisemitischen Wendungen und Vokabeln vernichtet, der mordet die, deren die Todesfuge gedenkt, zum anderen Mal. Und er spielte auf etwas an, was Blöcker in seiner Kritik des Bandes Sprachgitter geschrieben hatte, nämlich, es handle sich da um kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier. Und da sieht man auch, wie Frau Dröge eben sagte, das war für ihn Realität. Und seine Gedichte, die wollten eben nicht nur der eigenen ermordeten Mutter gedenken, sondern wirklich an die, die in Auschwitz, Treblinka, Theresienstadt von Deutschen vernichtet wurde. Und ich will es noch einmal betonen, als er ganz am Anfang, als er seine Gedichte an Max Wichner schickt in die Schweiz, bevor sein erster Band erschienen ist, da schreibt er schon, dass er Sorge hat und nicht weiß, in welche Hände diese Gedichte kommen und ob nicht die Hände, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich sind, auch sein Gedichtband in die Hand nehmen. Insofern finde ich es schon ganz wichtig zu sehen, was der Versuch war, von bestimmten Kreisen seine Lyrik eben so als Poesie pure, ja, oder eben nur Dichtung abzuqualifizieren. Aber das war nicht nur Dichtung, sondern es hatte diesen Realitätsbezug. Und er hat das mal sehr schön gesagt, leider auch in einem Text, der damals nicht groß rezipiert wurde, weil er in einem Almanach erschien, in einem Pariser Almanach. Und da sagt er eben, dass seiner Dichtung, die will nüchterner, faktischer sein. Sie misstraut dem Schönen, ja? Sie hat nichts mehr mit Wohlklang zu tun. Sie ist grauer, sie ist nüchterner, faktischer geworden. Das sieht man an Celans Gedichten im Band Sprachgitter, wie er versucht, die deutsche Sprache und die Poesie eben nicht in diese reine Poesie aufzulösen, sondern auch versucht, unsere Sprache, die deutsche Sprache, anzureichern eben mit dem, was historisch Dunkles alles auf sie eingegangen ist. Und es ist also der Versuch eines Menschen, der mit seiner Sprache zum Dasein geht, so wie er es ja auch in seiner Büchner-Preisrede sagt. Und dies, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Text, um seine Lyrik und seine Ambition, das, was er will, zu verstehen.
Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Er bezieht sich mit dieser Aussage auch auf die Rezeption der Todesfuge, die schon eingesetzt hat. Die Todesfuge ist ein großes Gedicht, das mit den Mitteln der klassischen deutschen Kultur versucht, den Schrecken von Auschwitz zu beschreiben. Und er greift zu musikalischen Formen. Früher hieß es Todestango. Er hat es dann Todesfuge genannt bei der deutschen Erstveröffentlichung. Und diese musikalischen Termini, die machen auch die Wirkung dieses Gedichts aus. Und er sah, dass die Todesfuge dann aufgrund der Schönheit dieses Gedichts, der vermeintlichen Schönheit des Gedichts, auch dazu dienen konnte, so rezipiert zu werden. Dieser Dichter schreibt so schön, er schreibt über das Entsetzen. Und wenn wir das lesen und diese Schönheit genießen können als Deutsche, dann können wir auch uns ein bisschen von unserer Schuld befreien. Wir können unser Gewissen entlasten, wenn wir dieses Gedicht schön finden dürfen. Und diese Rezeption ist Celan schon sehr früh aufgefallen. Und daher kommt seine Aussage, dass die Sprache der Dichtung eine grauere Sprache sein muss, dass sie sich von Wohlklang entfernen will. Das ist auch eine Reaktion auf die Rezeption der Todesfuge und dass man ihn zu einem Symbol für den Massenmord an den Juden machen möchte und ihn von daher in eine Rezeptionhaltung versetzt, dass er quasi heilig gesprochen wird als ein Dichter, der das Schicksal der Juden thematisiert. Und die Deutschen benutzten dann dieses Gedicht in Lesebüchern, im Deutschunterricht didaktisch, um sozusagen die Vergangenheit zu bewältigen, wie der didaktische Fachausdruck hieß. Und dagegen wandte sich Celan vehement. Und seine grauere Sprache ist eben auch eine Radikalisierung der deutschen Sprache, die so krude Missverständnisse ausschließt.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema Dichtung als Atemwende, wie heute Paul Celan gelesen wird. In seiner Dankesrede zum Büchnerpreis, Herr Seng, Sie haben das gerade eben auch schon erwähnt, gibt es eine viel zitierte Formulierung, nämlich Dichtung, das kann eine Atemwende bedeuten. In welcher Weise kann man in diesen Worten auch eine Art, sagen wir mal, poetisches Programm des Dichters erkennen, Herr Seng?
Ja, der Atem ist natürlich ein ganz wichtiges Bild und auch ein ganz wichtiges für die Poesie Celans. Und er spricht auch immer von dem Grau, der Herbe des darin Geatmeten. Es geht schon auch um Atem, weil im Gedicht eben auch etwas geschehen soll. Es soll nämlich, und das ist in der Büchnerpreisrede ganz wichtig, es geht eben um Gespräch, um Dialog. Das Gedicht ist die Form, ins Gespräch zu kommen, mit den Lesern natürlich auch. Aber in dem Gedicht bringt der Dichter, und deswegen ist ja dieses schöne Wort, dass er unter dem Neigungswinkel seines Daseins diese Gedichte schreibt und zur Sprache geht, das ist sozusagen der Punkt, wo er auch viele anderes mit einbringt. Deswegen kann man in seinen Gedichten immer wieder, ich will nicht sagen Zitate, aber es werden, wie im Büchnerpreis auch, Büchner, Rimbaud, andere werden mit eingebracht, aber eben unter dem Neigungswinkel seines Daseins des Dichters. Und er hofft eben mit diesem Gedicht, und das sagt er auch, ist die Hoffnung des Gedichts, dass man eben auf Leser trifft, die das sehen und damit sich auseinandersetzen. Deswegen sind Celans Gedichte und diese grauere Sprache auch nicht schnell zu lesen. Und es wird auch keinen Schlüssel geben, dass man sagt, jetzt habe ich das Gedicht richtig und für alle Zeiten gedeutet. Weil jeder, der es liest, bringt natürlich seine eigenen Erfahrungen mit. Das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun, da muss ich vorbeugen. Es ist natürlich schon was mitgegeben. Aber Celan hat ja selbst in seiner Büchnerpreisrede auch dieses schöne Wort von der Flaschenpost gebraucht. Das Gedicht ist einsam, es ist unterwegs und es hält auf etwas zu. Auf ein Du, meint Celan, auf Offenheit und auf ein ansprechbares Du. Und es hofft eben, an Herzland zu gelangen. Und das heißt eben an jemanden, der es auch aufnimmt und die Botschaft empfängt und weiterträgt. Und da kommt natürlich das Wort, um zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, mit dem Atem dazu. Diese Atemwende, das Innehalten und Wiederansetzen der Sprache, dieses Ein- und Ausatmen, das ist für Celans Poesie eine ganz wichtige Vorstellung.
Und ich glaube auch, dass man das wirklich nochmal herausheben muss, also dass auch diese Vorstellung eines Gesprächs, Celan sagt in der Rede, das Gespräch sei oft auch ein verzweifeltes Gespräch, keine Selbstverständlichkeit ist. Ich finde, dass wenn man diese Formulierung zum Beispiel von der Atemwende oder von der Flaschenpost, die an Herzland gespült wird, wenn man diese Formulierungen so etwas isoliert aus ihren Kontexten betrachtet, dann kriegen die manchmal schnell so einen etwas parfümierten Anklang. Und ich glaube, das ist bei Celan so nicht zu denken, sondern es muss immer diese Wende auch im Sinn geben von sich nicht in etwas Idyllischem, in etwas Vertrautem einrichten zu können aufgrund dieser historischen Erfahrungen. Es geht wirklich immer darum, den Schrecken in dem, wie man auch versucht, durch das Gedicht, durch die lyrische Ausdrucksweise etwas wie ein Gespräch herzustellen, trotzdem die Unmöglichkeit mitzubedenken. Es ist immer in gewisser Weise dialektisch aufzufassen.
Vielleicht sollte man sagen, dass in dieser Büchnerpreisrede ein Gedankengang durchgeführt wird, der zu der Atemwende führt. Und es ist der Gedankengang, dass die Kunst der Dichtung gegenübergestellt wird. Die Kunst ist das Künstliche, das ist das Sprechen, das an dem schicksalhaft Einzelnen vorbeigeht, wo Kunst etwas suggeriert, etwas simuliert, ein falsches Leben, eine falsch verstandene Schönheit. Und gegen die Kunst, gegen den Mechanismus des Wortgeklappers setzt Celan die Dichtung. Die Dichtung ist der Moment, wo der Einzelne über sein einzelnes Schicksal als Individuum spricht. Und der Umschlag von Kunst zu Dichtung, das ist diese Atemwende, dass der Einzelne über sein Schicksal spricht in seiner ureigenen Sprache und sich von der Künstlichkeit der Alltagssprache, der Normsprache, der politischen Sprache entfernt. Und das ist für Celan, glaube ich, das absolut Ausschlaggebende, dass er der Alltagssprache, der verfälschenden Sprache, die ureigene Sprache der Dichtung gegenüberstellt. Und interessant wird es dadurch, dass Celan sich hier sehr stark an Heidegger annähert, was man von ihm als überlebenden Juden nun auf den ersten Blick nicht erwarten würde. Aber der Dichtungsbegriff von Heidegger spielt für ihn eine ganz große Rolle, dass die Dichtung das aussprechen kann, wo die Erkenntnistheorie, die übliche Philosophie nicht hinreicht. Und das hat Celan sehr affiziert. Und dass er aber gleichzeitig von Heidegger affiziert war, war für ihn natürlich auch ein großes Problem als überlebender Jude. Also es gibt sehr viele Konflikte und Widersprüchlichkeiten Celans in dem ihn umgebenden literarischen bundesdeutschen Milieu.
Celan hat ja Martin Heidegger auch besucht und saß mit ihm in der berühmten Heideggerhütte in Todtner Berg. Trotzdem ist eine große Kluft zwischen den beiden bestehen geblieben. Wieso?
Also das ist eines der meist diskutierten Momente in Celans Biografie, dieser Besuch bei Heidegger. Und man darf nicht den Fehler machen, diese beiden Protagonisten des 20. Jahrhunderts jetzt als Symbolfiguren von völlig entgegengesetzten Weltwahrnehmungen zu sehen. Also Celan als überlebender Jude und Heidegger als einer, der am Anfang fanatisch die Nazis begrüßt hat. Es war eher so, dass Celan sich von Heidegger sehr früh angezogen fühlte, eben von seinem Dichtungsbegriff, den Heidegger an Hölderlin entwickelt hat. Und diese Dichtung als ein Ausdruck des unverwechselbaren einzelnen individuellen Schicksals. Das hat Celan an Heidegger frappiert. Er sprach Heidegger in einem frühen Briefentwurf sogar als den Denkherrn an, sehr bewundernd. Und diese Bewunderung Heideggers, die funktionierte natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn es abstrakt blieb, weil Heidegger als ein Protagonist auch des Nationalsozialismus 1933, das war etwas, was Celan immer wieder den Schmerz wachrief der Zeitgeschichte. Und seine Sehnsucht war, dass Heidegger, den er bewundert hat, in seinen Kategorien von Dichtung, in seinen Aufsätzen über Hölderlin, er wollte, dass Heidegger ihm auch etwas sagt zu seiner Verfehlung im Nationalsozialismus. Und es war ein sehr großer Konflikt, weil Celan stand Heidegger nicht feindlich gegenüber, sondern wollte eine Einheit herstellen, dass sie gemeinsam über Dichtung sprechen konnten, ohne die Verwerfungen der Zeitgeschichte ausklammern zu müssen. Und eben das hat Heidegger verweigert. Und das war ein Konflikt, den Celan wirklich bis zum Ende in sich austragen musste und auch damit nicht zu Rande kam. Dieses Affiziertsein von dem Dichtungsbegriff und gleichzeitig, dass es nicht möglich war, durch die Barbarei der Nationalsozialisten die Zeitgeschichte dabei auszuklammern.
Die Beziehung zu Heidegger, die wirklich seit 1951 liest er Texte von ihm, ist auch eine Lesebeziehung, eine Lektürebeziehung. Und man erlebt das oft auch bei, also bei uns selbst vielleicht auch, aber auch bei Celan. Auch Adorno ist so ein Beispiel. Dann, wenn man die persönliche Begegnung hat, es natürlich ganz anders ist, als wenn man jemandem sehr nah ist in seinen Texten. Und ich glaube, diese merkwürdige Beziehung zwischen Celan und Heidegger ist eine Textbeziehung, die dann eben diesen Kristallisationspunkt hat, diese Lesung 1967 in Freiburg. Und da ist es schon so, dass Celan natürlich in der persönlichen Begegnung muss er dieses Wort erwarten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ich will jetzt Heidegger hier nicht das Wort reden, aber ich glaube, Heidegger auch in seiner Beziehung zu Celan hat nicht nur die große Leistung gespürt, die Celan mit seiner Dichtung bringt und ihn mit Hölderlin ja auch verglichen. Es gibt bei Celan gerade in den Entwürfen zu Todtner Berg eine schöne Stelle und da heißt es nämlich, seit einem Gespräch wir sind, an dem wir würgen, an dem ich würge. Und dieses Würgen, das beschreibt, glaube ich, ganz gut die Situation, die beide von unterschiedlichen Seiten betreffen. Celan, der eben dieses Wort erwartet und Heidegger, der nicht weiß, wie er dieses Wort geben soll. Und interessanterweise, das finde ich zumindest, kommt Heidegger in seinen ganzen Entgegnungen auf die Verleumdungskampagne von Claire Goll, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen sollten, da kommt Heidegger nicht als Beschuldigter vor, während sonst eigentlich alle, auch die, die ihm gut und wohlgesonnen sind, mit denen bricht er, deren Freundschaft wird aufgekündigt. Aber Heidegger kommt da relativ gut aus dieser Situation hervor. Das ist verwunderlich und ich diagnostiziere das nur, aber da sieht man schon, dass es eine Nähe auf der Textebene, eine sehr große Nähe gab und auch eine große Hoffnung von Celan, von ihm eben, ausgerechnet von ihm eben ein Wort zu hören, das da nicht kam.
Und ich glaube, das ist ganz essentiell, was Sie gerade sagten, Herr Seng, dass die Goll-Affäre, über die wir noch nicht gesprochen haben, natürlich Celan unglaublich sensibel für alle Reaktionen auf seine Gedichte schon zu einer viel früheren Zeit gemacht hatte. Also wir reden ja hier von den späten 60er Jahren, 1967. Die Goll-Affäre ist ja schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre vonstatten gegangen, wo Claire Goll Paul Celan des Plagiats von Gedichten ihres Mannes Ivan Goll beschuldigt hatte, was sogar so weit bei Claire Goll aus einem Verleumdungskontext kommt, dass sie Gedichte von Ivan Goll umdatiert hat, um Celan diese vermeintlichen Plagiate nachzuweisen. Und dass Celan sich da sehr vielen Verdächtigungen ausgesetzt gefühlt hat, zu Recht auch, und mit sehr vielen Angriffen schon fertig werden musste oder eben auch vielleicht nicht fertig geworden ist. Ja, womöglich ist das ja auch ein wichtiger Baustein hin zu dieser Freitodentscheidung, dass man dieses Heidegger-Gedicht und diese Heidegger-Begegnung natürlich nicht aus diesem biografischen Kontext vollkommen herauslösen kann, zu sagen, ich erwarte mir Rückhalt, auch gerade von denen, deren Dichtungsverständnis dem meinen nahe kommt. Also diese Lesebeziehung, von der Sie gesprochen haben, Herr Seng, die scheint mir da auch sehr wichtig zu sein, wie eben auch diese Verleumdungserfahrung.
Wie haben denn die Vorwürfe sein Leben verändert, Herr Böttiger?
Die Goll-Affäre ist ein Teil dessen, was in den 50er Jahren stattfand. Also diese Plagiatsvorwürfe von Claire Goll sind eine der übelsten, infamsten Intrigen, die es im Literaturbetrieb in der Bundesrepublik gab. Also das muss man wirklich festhalten. Das ist absolut hinterhältig. Und das hat Celan eben deswegen zugesetzt, weil die Dichtung, das war seine individuelle Ausdrucksform. Das war eigentlich die Heimat, die er hatte, die deutsche Muttersprache in seinem Sinn, in der deutschen Dichtungstradition. Und diese ihm eigene Sprache wurde ihm entwendet durch diese Vorwürfe, er habe plagiiert, was in der Realität genau umgekehrt war. Also die Witwe von Ivan Goll hat eben Celan beklaut und sie als Gedichte ihres Mannes ausgegeben. Und das hat Celan zugesetzt, und zwar im Zusammenhang mit noch anderen Erscheinungsformen dieser Kritik von Günter Blöcker, die antisemitisch war, und den antisemitischen Vorfällen, die es in den 50er Jahren, gegen Ende der 50er Jahre, vermehrt gab. Er war da selber 2-3 Mal im Mittelpunkt von antisemitischen Vorfällen bei Lesungen. Und das schon Frappierende ist, dass Celan dann auch nicht mehr trennen konnte zwischen den einzelnen Vorgängen. Das war alles ein Fundamentalangriff auf seine Identität als überlebender Jude. Also er konnte die üblichen Mechanismen des Literaturbetriebs, dass junge Lyriker wie Peter Rühmkorff sich an der Berühmtheit von Celan irgendwie rieben und aus Literaturbetriebskonkurrenz ihn dann kritisierten, das konnte er gar nicht mehr trennen von den antisemitischen Vorwürfen und von den Verleumdungen der Goll-Affäre. Und das ist schon eine tragische Dimension.
Nach seinem Freitod im April 1970 entwickelte sich dann ein großer Nachruhm, auch und vor allem in den Literaturwissenschaften. Vielleicht ist Celan, das hat man in vielen Büchern gelesen, in dieser Zeit der am häufigsten interpretierte Dichter. Herr Seng, wie erklären Sie sich das? Sie haben ja auch über Celan promoviert.
Ja, wie man sich das erklärt. Ja, es ist so, dass während des Studiums bei einem Seminar über moderne Lyrik war das eigentlich, da sind seine Gedichte, die ich vorher noch nicht kannte, sind bei mir irgendwie eingeschlagen und ich kam nicht mehr davon los, wenn man so will. Das hat mich fasziniert. Und was mich fasziniert hat an den Gedichten ist, dass man ihm die Ernsthaftigkeit auch angemerkt hat, mit der er mit der Todesfuge, aber auch mit anderen Gedichten eben das Gedächtnis wach halten wollte auf eine Art und Weise, wie ich das vorher eben noch nicht gesehen und gekannt habe. Und da sind wir dann jetzt auch wieder bei was. Sie sagten ja am Anfang in Ihrer Anmoderation so schön, warum Celan heute noch so populär ist oder noch aktuell seine Gedichtbände. Das hat auch damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft diese Dinge eben nicht so tot sind, wie wir das eigentlich dachten, sondern dass es ja heutzutage auch wieder ein Viertel der Bevölkerung gibt, die sich für rechtsnationales Gedankengut erwärmen können. Es ist ja nicht so, dass das aus der Welt ist. Und Celans Poesie hat eben immer noch die Kraft, heute auf diese Dinge hinzuweisen, auf dieses Menschenverachtende und das, wohin es geführt hat.
Aber woran liegt das doch auch? Es liegt doch auch daran, dass das, was Celan mit dem Material, also mit dem Sprachmaterial macht, wirklich etwas ist, was, wenn man das zum ersten Mal wahrnimmt, einem vollkommen die Luft zum Anhalten bringt, sozusagen, indem zum Beispiel, wie er mit Komposita umgeht, ja, also wie er etwas, was in der deutschen Sprache ja nun überhaupt möglich ist, in vielen anderen Sprachen geht das ja gar nicht, Wörter so zusammenzuballen, zu Formulierungen wie der zitierten Atemwende oder Lichtzwang oder Schneepart und dann aber zugleich sich eben auch diesen Fachsprachen zu bedienen, also Leute, die sich dann tiefer einlassen mit der Celanschen Lyrik, merken, dass vieles gar keine Neologismen sind, sondern dass Celan wirklich auch mit Lexika gearbeitet hat, mit geologischen Fachbegriffen, mit botanischen Fachbegriffen, die aber dann in dem, wie sie fachlich eingesetzt werden, eben auch bildliche, metaphorische Bedeutung gewinnen. Also es gibt sozusagen einen Aufladevorgang des sprachlichen Materials, der den Lesern zugänglich wird, noch bevor sie sich in irgendeiner Weise mit der Person Paul Celans befasst haben. Und ich habe von Celan, als ich angefangen habe, diese Gedichte zu lesen, praktisch biografisch nichts gewusst. Es gab keine Briefwechsel, es gab den Ehebriefwechsel nicht, es gab den Briefwechsel zwischen ihm und Ingeborg Bachmann nicht. Man wusste, er ist ein Bukowiner Jude und er hat in Paris gelebt, er war mit einer Grafikerin verheiratet. Also mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das hat mich aber auch als Studentin vergleichsweise wenig interessiert, sondern es war wirklich dieser Umgang, die Sprache bis an ihre äußerste Dehnbarkeit dehnen zu wollen.
Beate Tröger hat gerade die zahlreichen biografischen Schriften erwähnt, die Briefe, die jetzt in neuen Editionen herauskommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob all diese biografischen Hintergründe den Blick auf Celan verändern. Herr Böttiger, ist das Ihnen so ergangen?
Ja, das ist ja das Erstaunliche. Die Aura von Celan in den 70er, 80er Jahren entstand dadurch, dass man von ihm biografisch nichts wusste. Man konnte die Texte dann tatsächlich aufladen und es war eine Paradedisziplin der Literaturwissenschaft, die verschiedenen Methoden, die sich modisch abwechselnden im Laufe der Jahre, an Celan auszuprobieren, weil es keinen biografischen Zugang gab. Und das ist ein Teil auch des Mythos um Celan, diese Texte. Und ich erinnere mich auch, wie ich das zum ersten Mal las als 17-Jähriger in einer Buchhandlung in Würzburg. Da lagen die Gedichtbände von Erich Fried oder von Wolf Biermann, die man damals las. Und die hat man sofort verstanden, das war sofort übersetzbar. Und da schlug ich dann auch zufällig ein Edition Zurkamp-Bändchen von Paul Celan auf. Und da habe ich eben im Gegensatz zu Erich Fried nichts verstanden. Und dieses Urerlebnis, so ein produktives Nichtverständnis, ich wusste, da gibt es etwas, was sich mir entzieht, was ich aber unbedingt verstehen will. Das ist, glaube ich, die Dimension bei Celan, die ihn einzigartig machte, gerade Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, weil er da eine Ausnahmeerscheinung darstellte. Und seitdem man über ihn biografisch etwas weiß, durch den Briefwechsel mit seiner Frau, der 2000 erschienen ist, wurde zum ersten Mal die biografische Dimension, auch seine psychische Erkrankung, detailliert deutlich. Seitdem ist es nicht mehr so einfach, diese Auratisierung, diese Sakralisierung von Celan als der große, über die Zeitgeschichte stehende Lyriker in der Tradition von Hölderlin, Stefan George aufrechtzuerhalten, sondern er ist ein Dichter, er ist eine sehr widersprüchliche Dichterfigur, aber gleichzeitig hat er durch sein individuelles Schicksal die deutsche Sprache bis in Extreme vorangetrieben, in einer Radikalität, die unvergleichlich ist. Und durch die biografischen Hintergründe kann man die Entstehungsbedingungen dieses Prozesses, Celan hat sich ja sehr verändert von den 50er Jahren bis Ende der 60er Jahre, diese biografischen Hintergründe erklären diese Form des Umgangs mit der deutschen Sprache, die unvergleichlich ist. Von daher ist das Bild Celans differenzierter geworden und man sollte nicht mehr den Fehler machen, ihn von vornherein zu sakralisieren und als jüdischen Märtyrer zu rezipieren, sondern das ist einfach ein großer Dichter, der mit der deutschen Sprache Wagnisse eingegangen ist, die also keinen Vergleich haben in seiner Generation.
Interessanterweise ist Paul Celan auch zu einem Maßstab in der Lyrik selbst geworden. Frau Tröger, in welcher Weise hat er denn tatsächlich Generationen von nachfolgenden Lyrikern geprägt?
Wir haben ja schon davon gesprochen, dass in dem, wie Celan das Wort Material auch bis zum Äußersten dehnt, es sozusagen kein Epigonentum in dem Sinn geben kann, dass man da etwas noch weiterführt, sei es über diese Aufhäufung von Fachterminologie, sei es durch, wie soll man sagen, also diese spezifisch historische Erfahrung Celans ist natürlich eine einmalige und alle, die sich intensiver mit Celans Werk auseinandergesetzt haben und mit seiner Biografie, wissen sozusagen, dass man das nicht einfach so weiterschreiben kann. Aber es gibt natürlich zum Beispiel etwa bei Ulf Stolterfoht so etwas wie die Gedichtbände, die dann Fachsprachen heißen. Oder es gibt bei Kerstin Breivus, einer jungen Romanautorin und Lyrikerin, die heute in Leipzig lebt, einzelne Formulierungen wie etwa die Tödin, was bei Celan auch eine Rolle spielt. Es gibt einen jungen rumänischen Lyriker namens Alexandru Bulotz, der sich explizit auf Celan bezieht, aber nicht seinen Namen nennt, sondern ihn sozusagen ja regelrecht verheiligt, indem er sagt, der, dessen Namen man nicht unnützlich führen kann. Und Bulotz zum Beispiel macht etwas, was Celan eben auch in seiner Dichtung, wir haben ja bereits davon gesprochen, regelmäßig macht, dass er sich nämlich mit der Tradition in einer zugleich affektiven, aber dann auch kritischen Weise auseinandersetzt. Also Bulotz ist einer dieser Lyriker, die auch sozusagen sich in so einer Auseinandersetzung mit der Tradition, in einem Aufnehmen und Abstoßen von der Tradition bewegt.
Ja, es gibt auch die Linie über Thomas Kling und Marcel Bayer. Das sind zentrale Gegenwartslyriker. Und das ist eine Linie, die von Celans Sprachformen ausgeht. Auch von einer Form von Rhythmisierung, von Sprachbrocken, von Assoziationsmethoden. Und diese neuartige Form von Atonalität, von Fragmentarischem, von Bruchstückhaften, das war für Thomas Kling in seiner Performance-Lyrik. Und bei Marcel Bayer ist es sehr zentral, also eine merkwürdige Anknüpfung über die Klangdimension der Sprache bei Celan. Und das ist vermutlich etwas sehr Aktuelles, dass Celan die Klanglichkeit der Sprache, die Ausdrucksfähigkeit der einzelnen Worte, die Anknüpfungspunkte, dass er da etwas freigesetzt hat, was eine eigene Dimension bekommt. Also das Klangliche abseits des Semantischen. Und das scheint mir ein Anknüpfungspunkt zu sein, der heute noch aktuell ist.
In einem Zeitungsartikel, der viele Jahre nach der Erstveröffentlichung von Mohn und Gedächtnis, den Band haben wir ja gerade eben auch schon erwähnt, veröffentlicht wurde und der jetzt auch schon fast 3 Jahrzehnte alt ist, hieß es, man könne den Band auch, und ich zitiere, heute noch wie eine Neuentdeckung lesen. Gilt das immer noch, Herr Seng?
Ja, das denke ich ganz zweifellos, dass das immer noch so ist. Und mir fällt dann immer nur ein, es gab ja immer die Frage, ich meine, natürlich musste man sich immer damit auseinandersetzen, wie kann man diese Gedichte verstehen. Celan selbst hat ja mal dazu gesagt, lesen Sie immer zu lesen, das Verständnis kommt von selbst. Und ich glaube, es ist dieses Besondere daran, dass man eben diese Erfahrung bei diesen Gedichten macht. Sie verweigern sich dem schnellen Verständnis. Man muss sich Zeit nehmen für das Gedicht. Und ich denke dann auch manchmal in unserer heutigen Zeit, wo man sozusagen zur Kurznachricht tendiert und nur noch Texte überfliegt, das kann man mit Celan-Gedichten nicht machen. Auf die muss man sich einlassen, denen muss man Zeit geben mit ihnen zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie heute noch aktuell macht und was sie vielleicht auch in 50 Jahren noch aktuell machen wird, weil man wird sie auch in 50 Jahren, muss man sich auf sie einlassen und muss sich Zeit nehmen, sie zu lesen.
Lesen Sie, das Verständnis kommt von selbst. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dichtung als Atemwende, wie Paul Celan heute gelesen wird. Das war das Thema in diesem SWR2 Forum und diskutiert haben die Literaturkritikerin Beate Tröger, Dr. Joachim Seng vom Freien Deutschen Hochstift, zu dem auch das Frankfurter Goethe-Museum gehört, und der Publizist Dr. Helmut Böttiger, der im Galliani Verlag zuletzt den Band Celans Zerrissenheit veröffentlicht hat. Am Mikrofon war Carsten Otte. Vielen Dank für das Gespräch.